Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcast möchte ich so ein bisschen nachdenken über das, was man als die Rache des Analogen bezeichnet oder vielleicht etwas weniger martialisch als das Revival des Analogen. Digitalisierung ist eines der Buzzwords schlechthin. Es wird alles digitalisiert, keine Politikerrede, ohne dass das Wort Digitalisierung fällt, keine Podiumsdiskussion. Also wir sind da mitten in einem Prozess und der ist real, der findet statt. Der ist auch in meiner Sicht nahezu oder völlig oder unter Bedingungen, die wir uns vorstellen können, ist der unumkehrbar. Und von daher ist das Realität, das findet statt. Also Digitalisierung ist etwas, was passiert. Es gibt keine wirklich einheitliche Definition. Viele sagen so, da werden Verwaltungsvorgänge digitalisiert. Also da kann ich jetzt plötzlich im Internet meinen Ausweis beantragen. Das ist Digitalisierung. Andere sagen, ja, ich scanne jetzt meine Dokumente ein und stelle die in Online-Datenbanken oder es werden ja auch viele, viele Bücher, Dokumente, so klassische Werke digitalisiert und online verfügbar gemacht. Alles das ist Digitalisierung. Bei meinen Klienten findet Digitalisierung statt. Da sind dann Verwaltungsvorgänge, die dann entsprechend stattfinden. Also das ist so ein Bereich, in dem das relativ stark ausgeprägt ist. Es findet aber auch die Digitalisierung der Kommunikation statt. Jetzt zum Beispiel kommunizieren wir auf einem digitalen Weg. Also ich spreche hier meine analogen Worte in ein Mikrofon ein. Das wird dann in meinem Rechner sofort digitalisiert, also in Bits und Bytes umgewandelt, wird dann dort entsprechend abgelegt. Ich werde dann, wenn ich hier fertig bin, diesen Podcast schneiden und nachbearbeiten und dann werde ich ihn hochladen. Auch das ist ein digitalisierter Vorgang, das geht übers Internet. Ja, und am Ende werdet ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, den auch über eine digitale Schnittstelle herunterladen, ob das jetzt zu Hause das WLAN ist oder ob ihr unterwegs hört und da über das Mobilfunknetz diese Sachen downloadet, also diesen Podcast downloadet und euch anhört. Das ist alles digital und dann wird es in allerletzter Stufe im Kopfhörer oder im Lautsprecher dann wieder analogisiert, also in ein analoges Signal umgewandelt, was dann von euren analogen Ohren aufgenommen wird. Also auch da haben wir eine nahezu durchgängige Digitalisierung des ganzen Prozesses. Auch die ganzen allgegenwärtigen Daten, die wir haben, die Tatsache, dass wir inzwischen mit unseren Smartphones sehr, sehr viel erledigen können, vom Ticketkauf über die Navigation bis hin zum Niederschreiben von Notizen. Alles das machen wir mit diesem digitalen Gerät. Also wir leben in einer komplett digitalen Welt und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt so keine einheitliche Definition. Ich frage mich, brauchen wir die überhaupt? Am Ende des Tages wird alles, was irgendwie digitalisierbar ist, digitalisiert werden. Alles, was existiert, wird einen Internetanschluss haben, wird sich in die Welt der Daten begeben. Und dann haben wir die Welt des Internets überall. Also dann haben wir das Internet der Dinge oder wie ich es neulich auch gelesen habe, das Internet des Körpers, also Internet of Bodies, dass wir also unsere Körper und selber, das ist dann so aus meiner Sicht einer der nächsten konsequenten und vielleicht auch finalen Schritte der Digitalisierung, dass unsere Körper dann entsprechend digitalisiert werden. dass wir Daten aufnehmen, dass wir ja, da eingreifen. Und viele Trendauguren, viele Gurus haben schon vor Jahren vorher gesagt, das Analoge wird komplett aussterben. Und das ist eine Sache, der ich gar nicht folgen kann. Also erstens sind wir als Menschen analog und wir bleiben es, selbst wenn wir das Internet of Bodies haben, weil wir also unsere Körper dann auch sehr stark digitalisiert haben. Unsere Sinne, unsere natürliche, freie, offene Kommunikation, das ist ein analoger Prozess und der wird auch bleiben. Und darum soll es heute gehen, jeder Trend hat auch einen Gegentrend. Eben weil wir als Menschen analoge Wesen sind, unsere Welt eine analoge Welt, ist es die Welt, in der wir uns natürlicherweise bewegen. Die Welt, auf die die Evolution uns 4 Milliarden Jahre lang vorbereitet hat, darauf zuentwickelt hat. Diese Welt ist eine analoge Welt. Und ja, damit haben wir dann halt einfach die Grundvoraussetzung geschaffen, analoge Wesen zu sein. Oder wie es der Künstler, Autor, Journalist, ich weiß nicht, was er alles noch gemacht hat, Douglas Copeland gesagt hat, I miss my pre-Internet brain. Ich vermisse mein Vor-Internet-Gehirn. Oder in letzter Zeit hat er das umgewandelt in I can't remember my pre-Internet brain. Also ich erinnere mich nicht mehr an mein Vor-Internet-Gehirn. Wir erleben mit der Digitalisierung den Verlust des Sinnlichen. Die Digitalisierung führt dazu, dass wir nicht mehr mit allen Sinnen interagieren, dass wir nicht mehr mit allen Sinnen wahrnehmen, nicht mehr auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, wahrnehmen, sondern mit einer sehr begrenzten Anzahl von Sinnen. Sehr, sehr stark der visuelle Sinn. Wir sehen Dinge auf einem Bildschirm, wir manipulieren sie auf einem Bildschirm. Wir haben so ein bisschen Haptik dabei, wobei es halt eben nicht die Haptik echter Objekte ist, sondern eine Glasscheibe, auf der wir Dinge manipulieren, wenn wir ein Touchscreen nutzen oder eine Tastatur. Das sind Manipulatoren, aber nicht wirkliche echte Objekte, mit denen wir da unterwegs sind. Ich kann also zum Beispiel am Online-Kauf nicht überprüfen, passen mir diese Schuhe wirklich? Wie fühlen die sich an meinen Füßen an? Wenn ich eine Tasche kaufe, wenn ich in den Laden gehe, dann kann ich die anfassen, kann sagen, ja, oh, schöner, schwerer Stoff, mag ich gerne. Oder nee, die fühlt sich so ein bisschen dünn und an, möchte ich jetzt nicht haben. Das geht online nicht, dieser Sinneskanal, also ein Objekt zu berühren, so etwas anzufühlen, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich mir ein Parfum kaufen möchte, online ist es, also entweder weiß ich genau, was ich haben will, dann ist es kein Thema. Dann bestelle ich XYZ, wie ich es schon immer gemacht habe, in einem Online-Shop. Aber wenn ich was Neues probieren möchte, das geht online nicht. Es gibt erste Versuche, ja, so Geruchssachen an Kinos einzuführen. Aber im Moment, wenn ich jetzt heute mir ein Parfum bestellen möchte, kann ich nur Bekanntes bestellen oder mich auf die Beschreibung verlassen. Wenn ich aber wirklich wissen möchte, wie etwas riecht, dann muss ich in einen Laden gehen. Dann muss ich analog einkaufen. Also das Begreifen eines Produktes im engsten Wortsinn, also Begreifen, da steht ja Greifen drin, ein Griff daran machen, ja, etwas anfassen, das geht in einer digitalisierten Welt nicht. Und was ich heute vorhabe, ist, dass ich mal durch drei Themen durchgehe. Das erste ist 7 Beispiele, die ich gefunden habe, wo die Rache des Analogen zugeschlagen hat oder eben etwas weniger martialisch, wo wir das Revival des Analogen erleben. Zweite Thema, Digital Detox. Da habe ich festgestellt, das ist so ein dickes, fettes, großes Thema. Das reiße ich hier heute nur kurz an und verspreche in absehbarer Zeit eine separate Folge dazu aufzusetzen. Und dann zum Schluss, wie bei mir ja sehr häufig der Fall, der Blick auf die Autoindustrie. Wie kann ich mir vorstellen, dass sich die Rache des Analogen in einem Auto, in Fahrzeugen, sich auswirkt? Fangen wir mit den 7 Beispielen an. Das erste Beispiel ist Vinylplatten versus CDs. Es geht um Musik hören. Wie höre ich denn eigentlich meine Musik? Und Streaming ist und bleibt die Top-Variante, seine vollkommen digitalisierte Variante, Musik zu hören. Da liegt auf einem zentralen Server, egal wie diese Firma, wie der Anbieter heißt, liegt die Musik. Die wird über digitale Kanäle an mich überstellt und dann kann ich entsprechend dort Musik hören. Der spannende Aspekt ist jetzt nicht, der entsteht, wenn man das Streaming ausklammert, wenn man sich nicht um Streaming kümmert, sondern sagt, ich habe jetzt wirklich einen Datenträger. Und da haben wir den analogen Datenträger Vinyl-Schallplatte, die klassischen alten Schallplatten, die großen schwarzen, gegen die CD. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, Schallplatten zu sammeln. Also im Alter von 10, Mitte der 70er Jahre, habe ich mir die ersten zugelegt. Und so knappe 10 Jahre später, mit 20, habe ich mir den ersten CD-Spieler zugelegt und bin dann komplett auf CDs umgestiegen. In den USA wurden 2023 41 Millionen Vinylplatten, Langspielplatten verkauft, im Gegensatz zu nur 33 Millionen CDs. Das war ein paar Jahre früher schon das erste Mal der Fall, dass mehr LPs als CDs verkauft wurden, die konkreten Zahlen nicht gefunden habe. 41 Millionen Langspielplatten versus 33 Millionen CDs. Und da geht viel mit einher. Es ist das Gefühl, was zu besitzen, was zu haben. Also gestreamte Musik besitze ich nicht, die miete ich mir, die leihe ich mir. Und die kann ich mir dann immer wieder ausleihen, immer wieder machen, keine Frage. Ich kann dann auch mit meinen Pauschalen, die ich da habe, das Gefühl erzeugen. Ich kann jederzeit immer wieder darauf zugreifen, was ja auch richtig ist. Aber ich miete sie im Endeffekt nur. Bei einer Schallplatte, auch bei einer CD, habe ich diesen Stolz beim Erwerb, dieses haptische Erlebnis. Und es war, als Anfang, Mitte der 80er Jahre die CDs aufkamen, ein großer Verlust, den ich auch selber schmerzlich gespürt habe, dass die Cover, also die Hüllen, plötzlich sehr viel kleiner wurden. Dass man da nicht mehr so viel Platz drauf hatte, dass die nicht mehr so schön groß und bunt und attraktiv waren. Und häufig hat mich auch ein Plattencover im Plattenladen angesprungen und hat gesagt, hey, das sieht richtig cool aus. Wenn ich dann die Platte gehört habe, war so oft enttäuschend. Sehr oft habe ich dabei aber dann auch auf diese Art und Weise sehr, sehr spannende Musik entdeckt, weil eben halt so ein Cover besonders war. Es war auch mal das Kauferlebnis, das in so einen Plattenladen reinzugehen, das zu machen. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Gilt, wie gesagt, eingeschränkt auch für die CD. Man stellt es aber immer wieder fest, es gibt mehr und mehr neue Läden, in denen Schallplatten verkauft werden. Und es sind auch sehr viele junge Menschen, die dort sind. Also Menschen, es ist eine Minderheit unter denen, ich sag mal Menschen unter Mitte 20, aber es gibt dort welche, die sagen, digitale Musik ist uncool, meine Eltern hören das hier irgendwie auf dem Smartphone, will ich nicht. Ich will eine echte Schallplatte haben. Unverblüffenderweise relativ hoher Frauenanteil. Also das Kaufen und Sammeln von Platten in meiner Jugend, also so Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre, war eine sehr männliche Angelegenheit. Ist heute immer noch der Fall, aber es gibt einen steigenden Frauenanteil. Die Faszination von Vinyl, sicher die Größe, das Format ist das eine, in diesem Besitz, also dieses Erwerben von etwas. Aber es ist halt eben auch die Natürlichkeit des Prozesses. Also ich lege diese Scheibe auf einen sich drehenden Plattenteller, setze den Tonarm auf, das knackt dann kurz beim Aufsetzen und dann kommt die Musik dort. Und das hört sich jetzt relativ trivial an, aber ich war neulich vor ein paar Wochen in einer Bar, einer Hotelbar, und dort stand ein Plattenspieler und eine sehr exquisite, schöne Sammlung an Vinylplatten daneben. Und dort habe ich dann nach vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten Pause das erste Mal wieder eine Schallplatte in die Hand genommen, auf den Plattenteller gelegt, den Tonarm draufgesetzt und habe festgestellt, wow, ja, das ist ein tolles Gefühl. Und ich trage mich seitdem mit dem Gedanken, mir doch wieder einen Plattenspieler zuzulegen und so das ein oder andere wirklich exquisite Stück Vinyl mir zuzulegen. Vielleicht auch von den Sachen, die ich früher schon geliebt habe, mir da was zuzulegen. Und ich muss das noch ein bisschen mit mir ausmachen. Und ich wohne ja nicht alleine hier in der Wohnung. Wenn ich jetzt auch noch mal ein Vinylregal hier aufmache. Ja, könnte ein Diskussionsthema werden. Aber anyway, Fakt ist, die Vinylplatte, die analoge Vinylplatte, ist im Moment weit beliebter als die CD. Weiterer Punkt, Schreiben auf Papier. Ganz ähnliches Phänomen. Siehst schon vor 10, 15 Jahren, es wird das papierlose Büro geben. Also wenn ich mich bei mir auf meinem Schreibtisch umgucke, da ist so eine Menge Papier, was hier rumliegt. Und ich arbeite auch gerne mit Papier. Ja, und es werden von der Marke Moleskine, das ist ein ja, relativ edles Notizbuch, werden 20 Millionen Stück pro Jahr verkauft, was jetzt nicht nichts ist. Es gibt hunderte Läden weltweit und ich gehe auch in diese Läden gerne rein. Die sind ja im Prinzip die Vinyl-Schallplattenläden der Papierwelt, der Schreibwelt. Dort, ja, gibt es in hunderten von diesen Läden, gibt es halt entsprechend diese Notizbücher zu kaufen. Und noch ganz klar, ich schreibe selber gerne in Papiernotizbüchern. Ich habe, wenn ich zum Beispiel zum Klienten fahre, wenn ich mich mit Menschen treffe, auf Konferenzen, habe ich immer ein Papiernotizbuch dabei. Es geht schnell, direkt, geht auch direkt ins Gehirn rein. Also ich bin so alt, dass ich das Schreiben mit der Hand ist für mich die natürlichere Variante. Ich schreibe, wie gesagt, immer mal wieder sehr, sehr gerne und sehr viel mit der Hand. Und es gibt Studien darüber, die sagen, dass man dann auch besser lernt, dass es besser hängen bleibt, wenn man sich per Hand Notizen macht, als auf der Tastatur. Und dann ist der entscheidende Punkt, wenn alle anderen ihre Smartphones draußen haben und da Notizen machen, da hole ich gerne mit großer Geste mein Papier-Notizbuch raus und öffne dann mein Mäppchen, wo meine Stifte drin sind, nehme dort einen schönen, edel gestalteten Stift heraus und schreibe per Hand. Das mache ich gerne, einfach auch so ein bisschen so die Andersartigkeit des Ganzen darstellen. Jetzt haben wir die Ohren gehabt, haben wir das Schreiben gehabt, kommen wir auch zu den Augen. Fotografieren auf Film. Ich war vorletzte oder vorvorletzte CES, Consumer Electronics Show, also meine Haus- und Hof-Standardmesse in Las Vegas, bei der ich, auf die ich immer im Januar mal fahre, stand ich mal völlig verblüfft vor einem Stand von Polaroid. Polaroid war so in den 70er, 80er Jahren eine super spannende Innovation. Das waren so relativ große, klobige Kameras, in die man so Kassetten eingelegt hat. Und in diesen Kassetten waren nicht belichtete Bilder drin. Und dann konnte man ein Foto machen und dann hat es eine Weile gedauert. So 3-4 Minuten und dann wurde dann dieses Bild, das aufgenommene Bild auf einem dieser leeren Bilder abgebildet, drauf projiziert und dann kam es raus. Es wurde dann entwickelt in dieser Kamera. Deswegen war die auch so ein bisschen klobig. Das heißt also, man konnte ein Foto machen und das dann halt eben entwickeln lassen in der Kamera und hatte dann ein paar Minuten später ein physisches Bild in der Hand. Es war ein tolles Erlebnis, es entspricht heute dem, na, wir machen jetzt mal ein Selfie und dann stellen wir das in eine WhatsApp-Gruppe rein. Ja, und dann hat jeder das. Das war so der Vorläufer davon oder das war die damalige Variante dieses ganzen Themas. Und wie gesagt, diese Firma tauchte im Zeitalter der digitalen Kameras, der Smartphones auf und war plötzlich wieder da und ich war dann auf dem Stand und es wurde dann auch ein Bild von mir gemacht und das habe ich dann auch Tatsache mitgenommen, habe es dann in mein Portemonnaie gesteckt und habe das dann überall ein paar Wochen lang durch die Gegend getragen. Anderes Beispiel sind die Lomo-Kameras. Lomo war eine Firma in Russland, ganz billige russische Kameras, so Mitte der 80er Jahre, die auch ja, extrem schlechte Bilder gemacht haben. So mit vielen Richtreflexen, falsch belichtet, verzerrt. Und als die dann Ende der 80er Jahre in die Insolvenz rutschten, haben zwei Österreicher 1991 die Rechte und die Technologien aufgekauft und kommerzialisiert. Und haben diese prinzipbewusst schlecht und falsch gemachten Bilder als eine Kunstform etabliert. Und ich hatte auch mal so eine Lomo-Kamera, so eine ganz billige, die hat irgendwie, weiß ich nicht, unter 20, damals waren es glaube ich noch D-Mark, Euro, sagen wir unter 20 Euro gekostet. Und die hat auch noch vier Objektive, die sich dann übereinander verlagert haben und. Also völlig irrwitzige Dinge, die man machen konnte. Sehr witzig. Heute stellen die Filme, neben diesen Kameras auch Filme her. Also Instant-Kameras, ähnlich wie die Polaroids. Und machen damit 20 Millionen Dollar Jahresumsatz. Mit bewusst analogen, nicht wirklich guten Kameras. Auch hier wieder, ganz klar, das Revival, die Revanche, die Rache des Analogen, die dazugeschlagen hat. Viertes Beispiel, auf das ich eingehen möchte, die Firma Fender, ein Gitarren- und Verstärkerhersteller aus den USA, ganz traditionelle Firma, also jeder und jede, die der Musik macht, kennt den Namen Fender. Viele auch die Musikfans und Zuhörer sind, kennen die. Also eine ganz, ganz klassische Gitarrenmarke. Neben Gibson, eigentlich ja, Gibson und Fender. Das sind die beiden klassischen amerikanischen Gitarrenmarken aus den 50er Jahren, die bis heute durchgängig produzieren und erfolgreich sind. Und Fender hat während der Pandemie ein Umsatzhoch gehabt. Und das hat man darauf zurückgeführt, dass die Leute in den Lockdowns, in den Corona-Lockdowns, Lust hatten, Musik zu machen. Die wollten sich beschäftigen und dann sagen, oh, Musik machen, klasse. Und jetzt kann ich ja heute sehr, sehr einfach mit Computern Musik machen. Also im Moment hier auf meinem MacBook läuft GarageBand, da nehme ich das gerade auf und da gibt es auch so eine Unterabteilung oder ich bin eigentlich in der Unterabteilung für Sprachaufnahmen. Hauptsächlich ist es zum Musikmachen gedacht. Und ja, da kann ich mir dann auch so Soundschnipsel nehmen und kann daraus Songs bauen. Also vollkommen digitale Form des Musikmachens. Das ist damit möglich. Und das hätte ich natürlich oder hätten die Menschen in der Pandemie auch. Und wäre meine Vermutung gewesen, das machen die. Es war aber offensichtlich der Fall, dass die Menschen gesagt haben, nee, ich möchte gerne ein Stück Holz mit ein paar Drähten drauf haben und so einen Verstärker mit einem Lautsprecher drinne. Und das Ganze sehr analog angesetzt, damit ich da schön Krach machen kann, damit ich Musik machen kann. Weil Musik machen vielleicht dann doch eher ein analoger Vorgang ist und kein digitaler Vorgang ist. Und ja, wie gesagt, Fender hatte mit seinen Gitarren und Verstärkern während der Lockdowns ein absolutes Umsatzhoch. Fünftes Beispiel, eine ganz klassische Sache, Brettspiele. Ja, der Umsatz mit Brettspielen, also in klassischen, also jetzt keine Computerspiele, sondern Brettspiele, analog hat sich seit 2005 fast verdoppelt, in den letzten 10 Jahren konstant steigend. In 2022 hat die Brettspielindustrie allein in Deutschland 700 Millionen Euro Umsatz produziert. Also schon eine sehr seriöse und interessante Variante des Spielens, die da auftaucht. Und eben auch 100% analog. Da habe ich dann halt eben mein Brett vor mir, da habe ich einen Würfel, da habe ich Spielsteine und schiebe die hin und her. Also auch hier wieder ein analoges Erlebnis, was die digitale Spielewelt, ich möchte nicht sagen verdrängt, aber auch nicht bedroht, aber ergänzt und entsprechend auch vorhanden ist. Das sechste Beispiel, Thema Online-Konferenzen, Online-Meetings, auch der sogenannte Zoom-Fatigue, also die Müdigkeit, die ich erfahre, wenn ich mit Zoom oder anderen Tools, Teams, WebEx, wie auch alle sie heißen mögen, kommuniziere. Man sieht es auch daran, dass das die digitale Form der Kommunikation und die hat ja in den Corona-Lockdowns ein absolutes Hoch erlebt. Auch das Thema Homeoffice, Arbeiten über digitale Kanäle, über das Internet, über Videokonferenzen, über Data-Sharing und so weiter. Und das wird in letzter Zeit das Homeoffice entweder zurückgenommen oder doch zumindest deutlich reduziert. Weil die Firmen sagen, nee, wir wollen eine analoge Kommunikation haben. Das war von Anfang an die Idee, 100% Homeoffice geht für den einen oder die andere unter Umständen, aber im Großen und Ganzen wollen wir doch auch mit echten Menschen in echten Kontexten auf eine echte und echt steht immer auch dann für analog in diesem Kontext. So wollen wir da kommunizieren, wollen wir zusammenarbeiten. Also auch hier wieder ein Revival des Analogen. Das siebte und letzte Beispiel, was ich hier anführen möchte, sind die Supermärkte von Booths in England. Das ist eine englische, relativ edle Kette, also eine Kette relativ edler Supermärkte, schwerpunktmäßig im Norden Englands vorzufinden und recht teure Läden. Und die hatten weitgehend auf Self-Checkouts umgestellt, also auf automatisierte, digitalisierte Kassen, wo man dann so Sachen drüber zieht und dann seine Kreditkarte von Leser hält und dann wird es abgebucht und dann kann man seine Ware mitnehmen. Sie haben jetzt wieder vermehrt Personal in den Läden, weil sie festgestellt haben, dass viele ihrer Kunden sehr, sehr starken Wert auf den persönlichen, auf den menschlichen Kontakt legen. Und gerade für Ältere, für Alleinstehende, Alleinlebende ist der Einkauf im Supermarkt die einzige Möglichkeit, in direkten Kontakt mit einem anderen Menschen zu treten. Und wenn es halt nur die 3 Minuten sind, die ich mit so einem Kassierer da oder einer Kassiererin interagiere, ins Gespräch komme, Menschen hatten festgestellt, nee, also ich gehe da nicht mehr gerne hin, weil ich kann ja nicht mehr mein Schwätzchen mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer machen. Also den persönlichen Kontakt, der war so wichtig, dass Boos die Self-Checkouts weitgehend abgeschafft hat und jetzt auch wieder Menschen an den Kassen sitzen hat. Also das mal ein kurzer Überflug, ein paar Beispiele dazu, wie denn die Revanche, das Revival des Analogen, die Rache des Analogen aussehen kann. Zweiter Block, Thema Digital Detox, digitale Entgiftung. Smartphones, Internet, PCs machen süchtig. Und es ist also die Süchte nach Internet, Smartphones und PCs sind von der WHO anerkannte Süchte. Das sind Krankheiten. Und es gibt zum Beispiel auch in Südkorea militärisch organisierte Bootcamps, in denen jungen Menschen, meistens sind es junge Männer, in denen die von ihrer Smartphone-Sucht geheilt werden sollen. Gibt es knallharte Regeln und die sollen davon geheilt werden. Wie erfolgreich die sind, keine Ahnung, aber es gibt sie. Viele von uns haben auch so das persönliche Gefühl, man könnte ja mal was ändern und ach, man ist ja doch sehr viel mit dem Handy und morgens gleich als erstes und abends als letztes und irgendwie wissen wir ja alles nicht so richtig gut. Und auch wenn man so Digital Detox beim großen Online-Buchhändler eingibt, gibt es Unmengen an Büchern. Unter anderem wird dann auch mein letztes Buch, Status Offline, gezeigt. Wer es noch nicht gelesen hat, bitte kauft es euch, lest es, schreibt mir eine schöne 5-Sterne-Kritik dazu. Würde mich sehr, sehr freuen. Und auch dort geht es um das Thema Digital Detox, obwohl ich den Begriff, ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt mal verwendet habe. Da geht es für mich eher immer so um die Balance, die man hat, so die Benefits der digitalen Welt zu genießen, zu bekommen, ohne seine Seele, seine Zeit und sein Geld an die großen Firmen des Silicon Valleys zu verkaufen. Die Menschen verstehen, dass das Begreifen in digitalen Welten schwer ist und mit der Komplexität, die sie mitbringt, mit den Möglichkeiten, auch die auf Verführung ausgelegten Algorithmen und Mechanismen, die da ablaufen, da werden wir sehr schnell Opfer. Und da setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass es ja nicht alles gewesen sein kann und dass man also dann vielleicht doch mit einer analogen Welt, einer analogen Kommunikation und den Dingen, die ich hier vorher aufgezählt habe, einfach glücklicher, weil natürlich menschlicher und besser in seiner Balance ist. Wie schon in der Einleitung gesagt, ich denke mal, dieses Thema ist so wichtig und so vielschichtig, dass ich da auch nochmal eine separate Folge zu ansetze. Kommen wir zum letzten Aspekt. Wie sieht denn eigentlich die Rache des Analogen, das Revival des Analogen in der Autoindustrie aus? Sind wir da eigentlich schon so weit oder nicht? Wie steht's denn da eigentlich? Und das Faszinierende an der Autoindustrie ist, wenn man so die Kommunikation, die Werbung auf der einen Seite vergleicht mit dem, was wirklich stattfindet auf Straßen, stellt man fest, da ist eine Riesendiskrepanz. Wenn man sich die Autowerbung anschaut, da geht es immer um Fun, um Joy, um Selbstdarstellung durch Fahrzeuge. Also ich bin ja auch so ein eitler Mensch, der dann gerne auf seinem Motorrad sitzt und sich zeigt auf einem Fahrzeug und damit eine Nachricht sendet. Und es ist alles sehr, sehr analog noch. Und auch so dieses Fahrzeug als Mittel zur Selbstdarstellung, die Oldtimer, die Youngtimer, die wir zunehmend haben und die eine zunehmende Fangemeinde haben, Ja, ich lese da auch mal ganz gerne mal in den Zeitschriften und dann geht es auch mal darum, ja, es ist echtes Autofahren, es ist wirklich analoges Autofahren, da ist noch nichts weiter digitalisiert, da sind keine Computer drin, die mir da irgendwie Dinge vorschreiben, die Dinge für mich erledigen. Also da ist diese Sehnsucht sehr, sehr stark und sehr, sehr präsent. Für die allermeisten von uns, die fahren, ist Fahren ein sehr, sehr rationaler Vorgang. Ich bin in A, ich möchte nach B und ich möchte da möglichst effizient zwischen diesen beiden Orten transportiert werden. Das Ganze geht dann schon in eine Richtung, die ja entkörperlicht ist, wo man dann halt eher als Objekt und weniger als Körper transportiert wird. Und auch entsinnlicht, ja, entseelt oder entbunden ist. Also man ist in modernen Fahrzeugen halt eher so ein transportiertes Objekt und weniger ein spaßsuchender, sich selbst suchender Mensch. Also im Endeffekt, wenn man auch die Tendenzen, die es in der Mobilität heutzutage gibt, die Trends, die sich da abzeichnen, dann wird der Mensch immer mehr zu einem Teil eines fremdgesteuerten Mobilitätssystems. Also der Fahrvorgang wird mir mehr und mehr abgenommen, entweder komplett, wenn ich zum Beispiel in einen Bus oder eine Bahn einsteige, in ein Flugzeug einsteige, oder eben partiell, wenn ich in ein elektronisch hochgerüstetes Fahrzeug einsteige. Also diese Diskrepanz deutet ja auch schon darauf hin, dass auch im Automobilbereich das Analoge eine sehr, sehr hohe Beharrlichkeit hat und sehr, sehr statisch auftritt. Das Auto war bis ja, zur Einführung der ersten Freisprecheinrichtungen, so vor 20, 25 Jahren, so die letzte Insel der Nichterreichbarkeit, die Seligkeit des Nichterreichbarkeits, Erreichbarseins, die war im Auto gegeben. Das ist natürlich vorbei heute. Wir haben volle Konnektivität, wir haben volle Kommunikation, wir können im Auto arbeiten, wir können da shoppen, wir können, also falls nicht fahren, ja, da haben wir, also selbst während der Fahrt können wir viele Dinge noch machen, die ursprünglich nicht dabei waren. Das Thema elektrisches Fahren, ja, wie sieht es eigentlich mit Sound, mit Vibrationen aus? Also alle meine Klienten, insbesondere die sehr edle, teure Fahrzeuge herstellen, exotische Fahrzeuge sind, die haben festgestellt, ohne Sound, ohne Vibration ist so ein Auto, so ein elektrisches Auto einfach nicht echt. Es ist nicht wirklich analog. Es fühlt sich steril und unattraktiv an. Wie gesagt, viele meiner Klienten haben explizite Abteilungen, so für Sounddesign, Vibrationsdesign, die da entsprechend ja, unterwegs sind. Sehr, sehr schön sichtbar im Pininfarina Battista. Das ist so ein Supersportwagen, ein sehr, sehr kleines Stückzahl, extrem exklusives Fahrzeug. Aber die haben dort extra Labor, haben mit Profimusikern zusammengearbeitet, mit Sounddesignern zusammengearbeitet, um dort ein nicht digitales Fahrerlebnis in einem Elektroauto zu erzeugen. Der nächste Schritt ist dann Thema automatisiertes Fahren. Der Mensch fährt nicht mehr, er wird gefahren. Ja, also selbstgefahrene Verbrenner, so wie wir so heute fahren. Also wenn ich jetzt in den Mazda MX-5 zum Beispiel, den 20 Jahre alten, den wir besitzen, wenn ich in den einsteige, das wird in Zukunft das sein, was heute die klassischen Pferde sind. Ein teures Hobby, was in engen Grenzen ausgeübt wird. Ja, zum Kernthema Automotive HMIs, da verweise ich jetzt einfach mal auf die letzte oder vorletzte Folge, die ich aufgenommen habe im Mensch-Technik-Podcast. Da ging es detailliert um das Thema Haptik versus Touchscreen. Welche Rolle spielen haptische Interaktionen, also vollständige analoge Interaktionen im Fahrzeug und welchen Nachteil haben diese starken Digitalisierungen der Nutzeroberfläche? Zusammengefasst, die Zukunft ist absolut unklar in diesem Bereich. Die Digitalisierung im Auto ist sehr, sehr gut, sehr weit fortgeschritten, aber noch lange nicht komplett. Bin gespannt, wie hoch die Beharrlichkeit des Analogen sein wird. Also ob wir erst ein Verschwinden der analogen Elemente haben, wie es zum Beispiel ja bei den Schallplatten der Fall war, und dann stehen sie wieder auf. Oder ob im Auto halt ja so tiefe Sinne auch von Mobilität, von Jagd, von genetisch determinierten Zusammenhängen aufgerufen werden, dass man dann halt entsprechend sagt, ja, es bleibt immer sehr, sehr stark analog. Und wie spiegelt sich das dann? Ja, wie sehen die Innenräume aus? Sind die irgendwann alle komplett mit irgendwelchen sterilen Materialien, weil wir haben Carsharing? Ja, ist das also dann so ein Inneres eines Autos aussieht wie ein Zug oder wie ein Bus? Oder haben wir doch noch hochwertige Materialien, die Idee eines edlen Leders, einer schön gestalteten Holzoberfläche? Ja, wie sieht es aus? Wie wirkt sich es auf die Interaktionen aus? Ja, welche Rolle oder welche Balance werden wir finden zwischen haptischen Interaktionen und Touchscreen-Interaktionen? Erleben wir die volle Digitalisierung? Erleben wir im Prinzip dann doch das Smartphone auf Rädern, wie es immer seit ein paar Jahren angekündigt wird? Oder bleibt ein Auto dann doch ein analoges Gerät, mit dem ich dann eine analoge Beziehung pflege? Ja, kurz zusammengefasst, ich habe mich mit dem Revival, der Revanche, der Rache des Analogen beschäftigt. Die voll digitalisierte Welt erscheint vielen sehr, sehr attraktiv, aber es gibt mehr und mehr Menschen, die fühlen, dass das Begreifen, das wahre Begreifen fehlt, und deswegen erleben wir in vielen Bereichen die Revanche des Analogen bis hin zum Digital Detox, also der Entgiftung von digitalen Kommunikationsmitteln, die unser Geist einfordert. Ja, und wir sehen im Automotive-Bereich eine starke Entanalogisierung. Frage ist, wie weit geht es, wie sieht es aus? Ich habe in aller Ehrlichkeit keine wirkliche hundertprozentige Antwort. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden beim Auto eine analoge Welt haben, auch in Zukunft. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.